Hallo, ihr hört Mikro.fm über Antenne zu empfangen auf 88,4 MHz FM in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Am Mikrofon Elektra Wagenrath. Wir haben uns ja schon des Öfteren mit dem Themenkomplex NSU beschäftigt. Mittlerweile ist der fünfte Zeuge verstorben. Und wieder ist es ein Selbstmord. Und wieder heißt es, gibt es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Tja, wenn es da kein Fremdverschulden gibt, dann darf doch die Frage erlaubt sein, warum dann die Zeugen wie die Fliegen sterben. Mittlerweile geht der NSU-Prozess ins dritte Jahr. Es hat bereits 11 Befangenheitsanträge durch die Verteidigung gegeben. Und heute am Dienstag hat sich das Gericht mit 2 Banküberfällen beschäftigt, die in Thüringen stattgefunden haben und die auf das Konto von Böhnhardt und Mundlos gehen. Morgen geht es dann voraussichtlich um die Waffen, die in ihrem Wohnmobil gefunden wurden. Hintergrundinformationen findet ihr auf der Webseite nsu-watch.info. Das würde ich euch empfehlen, da mal nachzuschauen. Wir haben hier einen Sendemitschnitt vom Freien Radio Lotte aus Weimar. Da hat Fritz Burschel über den Prozess berichtet. Den Beitrag spielen wir jetzt ein.
Die Aussagen, die da am vergangenen Dienstag getroffen worden sind, sind sehr schwer zu beurteilen. Es war ein Zeuge da aus der organisierten Kriminalität der 90er Jahre in Jena, ein richtiger Schwerkrimineller, der ein Jahrzehnt lang in diesem Bereich in Anführungszeichen tätig war, der im Drogenhandel, in Waffenhandel, in Prostitution verwickelt war, dafür auch fast 10 Jahre im Gefängnis gesessen ist, ein brachial auftretender Typ mit Tattoos und allem drum und dran, wie man sich das vorstellt aus dem Bilderbuch, und dem das offensichtlich sichtlich Spaß gemacht hat, da im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, der sehr viel schwadroniert hat über diese Zeit und wie sie drauf waren und wie er mit seinem Lamborghini durch die Gegend gefahren ist und wie er sich, so hat er sich mehrfach ausgedrückt, Nutten genommen hat und so weiter. Also es war über weite Strecken tatsächlich fast ekelhaft, was der da vom Stapel gelassen hat. Die Frage, der man danach ging und weswegen er befragt wurde, er war damals Mitglied einer kriminellen Bande, und die hatten offensichtlich, so zumindest hat er das gesagt, eine Zeit lang den Eindruck, sie müssten die rechte Szene bewaffnen in Jena und Umgebung oder in Thüringen, um sich gegen, so wie er sich ausdrückte, um sich gegen ausländische Banden, Albaner und Russen und weiß der Kuckuck wen noch, zur Wehr zu setzen. Also die auf ihrem Markt der organisierten Kriminalität zurückzudrängen. Das hat er sehr ausführlich ausgeführt, aber in Kombination mit all dem ganzen anderen Kram, den er da erzählt hat, also wirklich mit diesen ekelhaften OK, also organisierten Kriminalitätsgeschichten, ist es wirklich schwer zu sagen, inwieweit man das ernst nehmen kann, was er da gesagt hat. Dass allerdings in der Zeit Waffen leicht zu haben waren, unter anderem von der abziehenden sowjetischen Armee, ist bekannt, ist auch möglich, dass da Geschäfte stattgefunden haben. Allerdings, ob damit der Weg der Cesca 83, der Mordwaffe in 9 von 10 NSU-Mordtaten verändert werden kann, umgeschrieben werden muss, ist sehr unwahrscheinlich. Also das war schon ein sehr bizarrer Auftritt, aber ich denke nicht, dass er, um das mal ein bisschen juristisch zu wenden, zur Wahrheitsfindung entscheidend beigetragen hätte.
Aber der Richter Götzl versucht anscheinend schon noch ein bisschen mehr aus dem Zeugen herauszuquetschen, da er wohl nochmal geladen werden soll. Ich habe da auch gelesen, dass der Zeuge dann in seiner Aussage auch ein bisschen vielleicht Angst bekommen hat, sich da zu verquatschen und dann einen Anwalt wählte. Wie kann man das bewerten?
Naja, er hat an einem bestimmten Punkt gesagt, er wird keine Leute belasten, er wird keine Namen nennen, er wird keine Zusammenhänge preisgeben, mit denen er sich unter Umständen selbst belasten könnte. Und dem hat auch die Bundesanwaltschaft zugestimmt. Jetzt muss er nochmal kommen mit einem Zeugenbeistand. Ob dabei allerdings mehr herauskommt als das, was ich gerade geschildert habe, ist ebenfalls fraglich. Es geht vor allen Dingen gar nicht so sehr um ihn als Person, sondern um seine 2 Bandenchefs, die am Tag drauf, vergangene Woche, geladen waren, dann aber nochmal abgeladen wurden, weil erst dieser Zeuge zu Ende gehört werden muss und dann erst die beiden Bandenchefs vernommen werden sollen. Es ist fraglich. Der Richter Götzl muss dem nachgehen, weil es unter anderem ein Antrag der Verteidigung Wohlleben ist, die natürlich ein Interesse daran hat, nachzuweisen, dass es nicht erwiesen sei, so deren Verteidigungsstrategie, dass die Waffe, die Ralf Wohlleben hat besorgen lassen über Carsten Schulze, einen weiteren Angeklagten, dass diese Waffe tatsächlich die Cesca 83, die Mordwaffe gewesen ist. Dem muss Götzl nachgehen, damit ihm seine, ja, damit er seiner Sorgfaltspflicht nachkommt und er keine Revisionsgründe schafft. Jetzt sitzt da so ein Schwerkrimineller und redet sich um Kopf und Kragen, so kann man sagen, und ist dann im entscheidenden Moment doch noch auf die Idee gekommen, sich auf den Paragraph 55 zu berufen, nämlich das Aussageverweigerungsrecht, wenn man Gefahr läuft, sich selbst zu belasten. Und mit diesem Paragraphen oder mit diesem Problem umzugehen, wird ihm jetzt bei einer nächsten Vernehmung ein Zeugenbeistand zur Seite gestellt. Wir werden sehen, was dann dabei herauskommt.
Du hast ja gerade schon die Verteidigung von Ralf Wohlleben, also dem Mitangeklagten im NSU-Prozess, angesprochen. Und die hat ja vergangenen Mittwoch erneut einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt. Das ist jetzt damit auch schon der 11. Befangenheitsantrag, unter anderem gegen Richter Götzl. Und da lautet wohl der Vorwurf, das Gericht habe ja insgeheim schon sein Urteil gefällt, sei deshalb nicht mehr unbefangen und müsse abtreten. Also so wie man das schon immer wieder liest, sollte nun das durchgehen, was wäre dann der Fall oder wie ist denn dieser Befangenheitsantrag zu bewerten aus deiner Sicht?
Ja, also zweierlei. Zum einen kann man sagen, dass diese Vielzahl und jetzt die verstärkte Stellen dieser Befangenheitsanträge eher darauf hindeutet, dass die Verteidigung ihre Fälle wegschwimmen sieht. Das heißt also, ich würde sagen, sie merken, okay, trotz der Aussagen der beiden Angeklagten Wohlleben und Schäpe wendet sich das Blatt nicht wirklich. Diese Aussagen haben keine Veränderung in der Marschrichtung des Gerichts verursacht. Sie merken, die Verurteilung scheint sich aus der Beweisaufnahme ganz klar des Gerichts, also über fast 3 Jahre, nun herauszukristallisieren und es sieht nicht gut aus für die Angeklagten. Und insofern versuchen sie mit allen Mitteln, erstens den Prozess immer noch zum Platzen zu bringen durch solche Befangenheitsanträge, aber eben auch Revisionsgründe zu schaffen. Das heißt also Gründe oder Fehler des Gerichts herauszuarbeiten. Jetzt muss man zu dem aktuellen Befangenheitsantrag sagen, dass das Gericht der Verteidigung Wohlleben tatsächlich eine Steilvorlage hingelegt hat, indem sie in einem Ablehnungsbeschluss eines Antrages eine wirklich unglückliche Formulierung drin haben, die so klang, als hätte das Gericht seine Meinung bereits feststehend. Das heißt also, die Formulierung lautete, es gehe um begangene Straftaten der Angeklagten. Und dieses begangene Straftaten der Angeklagten heißt ja, sie haben sie tatsächlich begangen. Das Gericht muss allerdings bis zur Verkündung des Urteils bei der Unschuldsvermutung bleiben und muss jede Formulierung immer mit mutmaßlich oder angeklagt umschreiben. Das heißt, sie müssten korrekterweise sagen, die angeklagten Straftaten oder die mutmaßlichen Straftaten der Angeklagten, bla bla bla, in welchem Zusammenhang auch immer. Und wenn sie das nicht machen, dann kommt das einer Vorverurteilung nahe und genau da ist natürlich der findige Verteidiger von Wohlleben Klemke reingegrätscht und hat einen Befangenheitsantrag gestellt. Allerdings wird in diesem Passus, wo diese unglückliche Formulierung drinsteht, aus dem Zusammenhang klar, dass das Gericht nach wie vor von mutmaßlichen oder eben in diesem Verfahren angeklagten Straftaten ausgeht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber diese Details, in denen der Teufel steckt, sind oft Revisionsgründe für Urteile, die ergangen sind. Das heißt also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wir gehen aber dennoch davon aus, dass der diesen Befangenheitsantrag entscheidende andere Senat den Befangenheitsantrag zurückweisen wird, der sich übrigens gegen den ganzen Senat richtet. Das heißt, wenn der andere Senat, es muss ja dann immer eine andere Kammer über diese Befangenheitsanträge entscheiden, wenn die jetzt diese Woche keine Zeit finden, die Stellungnahmen einzuholen und eine entsprechende Beurteilung des Befangenheitsantrages zusammenzubekommen, dann werden auch Prozesstage diese Woche wieder ausfallen. Und das ist eigentlich das, was die Befangenheitsanträge so ärgerlich macht, dass wir einfach, wir in Anführungszeichen, nicht weiterkommen. Wir stehen auf der Stelle. Die Ladungspolitik des Vorsitzenden Richters ist auch so, dass regelmäßig nur halbe Tage verhandelt wird. Ich denke da an den Anfang des Prozesses, da ist zum Teil bis in die Abendstunden sind Zeugen vernommen worden, ist verhandelt worden. Im Moment ist es so, dass halbe Tage die Regel sind, also Mittag, 13 Uhr oder sowas ist man fertig. Das ist für Leute, die wirklich weit angereist sind, Prozessbeteiligte, Anwälte und Anwältinnen, die aus Kiel, aus Hamburg, Köln, Stuttgart, Berlin anreisen, ist das einfach eine unglaubliche Belastung und natürlich auch für Leute wie mich, die den Prozess beobachten und dann regelmäßig eigentlich, ja, ab Mittag im Regen stehen, könnte man so sagen. Also all diese Aspekte mit den Befangenheitsanträgen sind sehr ärgerlich. Andererseits ist es das Mittel der Verteidigung. Es ist ihr Job, solche Anträge zu stellen. Und wenn sich das Gericht noch dazu so ungeschickt anstellt, wie jetzt bei diesem letzten Fall, dann sind sie auch berechtigt, die Befangenheitsanträge. Also darüber möchte man jetzt nicht nur negativ urteilen. Es ist einfach das Recht der Angeklagten, hier Befangenheitsanträge durch ihre Rechtsvertreter stellen zu lassen.
Und wenn du sagst, dass es noch so viel gibt, was aufgearbeitet werden muss, Zeugen, die angehört werden müssen im Gericht, eigentlich wurde ja mal gesagt, bis Sommer soll der NSU-Prozess beendet sein. Das wird da wohl eher schwierig. Was steht denn jetzt alles noch an und vor allem in dieser Woche an?
Also mit Prognosen würde ich mich inzwischen sehr zurückhalten. Ende vergangenen Jahres, noch vor den Aussagen von Zschäpe und Wohlleben, hätte ich gesagt, ja, also wir sind in der Zielgeraden, wir sind kurz vor Abschluss der Beweisaufnahme. Dann kamen die Aussagen, dann kamen die Befangenheitsanträge. Dann kam dies und dann kam dit und det. Und insofern ist es echt schwierig zu sagen, ob die Beweisaufnahme in absehbarer Zeit abgeschlossen wird. Im Moment ist es so, es ist bis September dieses Jahres terminiert. Das heißt also, das Gericht hat sich Termine in unserem, in Anführungszeichen, A101, dem Saal im Strafjustizzentrum in München, reserviert. Bis dahin kann jetzt erstmal verhandelt werden. Er hat noch nicht neue Termine bis zum Ende des Jahres reserviert. Also haben wir die Hoffnung, dass tatsächlich vielleicht in den nächsten 2 Monaten die Beweisaufnahme beendet werden kann. Das bedeutet aber, dass dann danach erst eine sehr lange Phase, so vermuten wir, von Plädoyers kommen wird. Das heißt also, alle Prozessbeteiligten, die dazu berechtigt sind, dürfen dann zu der Verurteilung oder zu der Schuld- und Straffrage Stellung nehmen und ihre, sagen wir mal, Vorstellungen vorstellen. Ja, was steht als nächstes an? Es sind offensichtlich ja doch immer noch Banküberfälle zu verhandeln. Vergangene Woche war es einer in Zwickau, wo es im Jahr 2006 um einen äußerst brutalen Banküberfall ging, wo ein junger Auszubildender auch durch einen Bauchschuss schwer verletzt worden ist. Diese betroffenen Bankangestellten waren vergangene Woche als Zeugen zu hören. Das war auch wieder sehr, sehr erschütternd, muss man wirklich sagen. Also eine der Bankangestellten brach im Gericht in Tränen aus, weil sie quasi durch diese Zeugenbefragung eine Art Retraumatisierung erlebt hat. Das Vorgehen von dem Bankräuber, mutmaßlich Uwe Böhnhardt, war wahnsinnig brutal. Er ist also reinmarschiert und hat einer Bankangestellten so einen Tischventilator auf den Kopf gehauen und rumgeschrien und rumgebrüllt. Und dann hat dieser junge Auszubildende, der gerade so mit seiner Ausbildung fertig zu werden beabsichtigte, hat versucht, ihn zu entwaffnen von hinten, und da hat sich der Täter umgedreht und ihm einen Bauchschuss verpasst. Der heute nicht mehr ganz junge Mann war als Zeuge zu hören, der hat das so ein bisschen bagatellisiert, aber als dann klar wurde, dass es ein Bauchdurchschuss war, der die Wirbelsäule gestreift hat, ihm musste die Milz entfernt werden, also es war ein lebensgefährlicher, also der Gerichtsgutachter ist dazu noch nicht gehört worden, aber es war doch offensichtlich ein lebensgefährlicher Schuss, und das muss natürlich auch alles verhandelt werden. Auch diese Opfer des NSU brauchen natürlich ihren Platz in der Aufarbeitung der NSU-Verbrechen. Insofern ist es auch wichtig, dass die jetzt noch zu Wort kommen, dass das noch abgearbeitet wird. Immerhin handelt es sich ums versuchten Mord. Und das steht diese Woche auch wieder an. Es stehen, wenn es denn mit den Umladungen funktioniert hat, immer noch die beiden Bandenchefs und ihre rechte Hand, der Mann aus der organisierten Kriminalität, der vergangene Woche gehört wurde. Und es sind noch eine ganze Menge, Dokumente, Akten, Asservaten und abzuarbeiten. Das heißt also, da stecken schon noch 1-2 Monate Beweisaufnahme drin. Es ist schwer, das einzuschätzen, aber das sind die Dinge, die jetzt in nächster Zeit verhandelt werden.
Soweit jetzt Fritz Bursche, der für die Freien Radios über den NSU-Prozess berichtet. Die Sendung, die wir jetzt ausgestrahlt haben, die stammt noch von Mitte Februar. Eine obskure Erscheinung hat auch der V-Mann-Führer des NSU-V-Manns Piatto geboten. Hierzu berichtet Robert Andräsch, ebenfalls von Radio Lotte aus Weimar.
13 Jahre ist es jetzt her, dass das Bundesverfassungsgericht das letzte NPD-Verbotsverfahren aus Verfahrensgründen eingestellt hat. Grund dafür war die Durchsetzung der Führungsebene der Partei mit V-Leuten. In Karlsruhe läuft nun seit dem 1. März die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht. Am Ende soll darüber entschieden werden, ob die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist oder nicht und ob sie verboten wird. Über den neuen Versuch eines Verbots der NPD spreche ich jetzt mit Fritz Buschel, unserem NSU-Prozesskorrespondenten. Guten Morgen erstmal, Fritz.
Guten Morgen, hallo.
Ich habe es gerade gesagt, vor 13 Jahren scheiterte das letzte NPD-Verbotsverfahren. Damals kam man gar nicht erst so weit, die Verfassungsfeindlichkeit der Partei zu prüfen, weil zu viele V-Leute in der Führungsebene der Partei waren. Wie kommt es jetzt zu dem erneuten Versuch, über ein Verbot der NPD zu verhandeln? Und was ist heute eigentlich anders als damals?
Ja, also es ist natürlich auch Thema dieses Mal gewesen. Hat das wirklich geklappt, diesmal die V-Leute aus den Führungsebenen der NPD abzuziehen? Das war ja auch einer der, Gimmicks der NPD-Vertreter im mündlichen Verfahren in Karlsruhe, das in Frage zu stellen. Aber offensichtlich ist es so, dass zumindest das Bundesverfassungsgericht, der zweite Senat, der da am Verhandeln ist, da kein Verfahrenshindernis mehr sieht. Das war ja der Punkt, warum es gar nicht zum Verfahren gekommen ist vor 13 Jahren, weil einfach klar war, dass ganz viele Argumente gegen die NPD von Leuten aus der NPD, die als Informanten für den Staat gearbeitet haben, gekommen waren. Das ist diesmal offensichtlich nicht so. Insofern ist die Situation eine andere. Warum es zu diesem Verfahren gekommen ist, jetzt zu dem neuen, zu dem zweiten Versuch, die NPD zu verbieten, das hat sehr viel mit dem Aufliegen des NSU am 4. November 2011 zu tun. Da wurde eine deutlich sichtbare Betriebsamkeit in den Innenbehörden dieses Landes, in dem Bundesinnenministerium und den 16 Landesinnenministerien sichtbar und spürbar. Ein Aktionismus, der irgendwie auf irgendeine Art und Weise unter Beweis stellen wollte, dass man wirkmächtig gegen rechts vorgehen kann, gegen Nazis, gegen deren Organisationen und so weiter. Insofern war der Ausgangspunkt so ein bisschen notgedrungen und eine Übersprungshandlung, könnte man sagen, wenn man in die Biologie guckt. Der Versuch, einfach Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Ob das aufgehen wird, das wird sich natürlich auch erst mit der Entscheidung zeigen. Die mündliche Verhandlung ist ja abgeschlossen. Also das war gestern der letzte Tag der mündlichen Verhandlung und jetzt werden etliche Wochen, Monate ins Land gehen, bis es dann tatsächlich eine Entscheidung gibt.
Du hast es ja gerade gesagt, Anfang März, also 3 Verhandlungstage, heute war der letzte davon. Womit beschäftigt denn sich das Bundesverfassungsgericht in diesen Tagen, wenn es um das Verbot einer Partei geht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es wird sehr, sehr viel Aufhebens darum gemacht, dass in einem demokratischen Rechtsstaat natürlich das Verbot einer Partei, die ja schon da ist, die quasi anerkannt ist als Partei, dass das mit sehr, sehr hohen Hürden belegt ist. Es hat ja nur drei Verbotsverfahren gegeben. Von dem einen haben wir gerade schon gesprochen, vor 13 Jahren, das gescheiterte erste NPD-Verbotsverfahren. Und dann hat es vor über 50 Jahren, 60 Jahren zwei Verbotsverfahren gegeben gegen die Sozialistische Reichspartei 1953 und gegen die Kommunistische Partei Deutschlands 1956. Und diese damals auch sehr skrupulös ins Werk gesetzten Verbote, die haben so einen Mythos des Parteienverbots auch etabliert. Und deswegen wird so ein großes Aufhebens darum gemacht. Das ist vermutlich auch richtig, weil natürlich das Verbot von einem bestimmten organisierten Meinungssetting eine Einschränkung der Freiheit bedeutet, also der Meinungsfreiheit, der Freiheit, sich in Parteien und in anderen Organisationen zusammenzuschließen. Deswegen wird da so ein relativ eine sehr hohe Latte aufgelegt. Und das, was das Verfassungsgericht jetzt zu prüfen hatte, von Dienstag bis Donnerstag, ist einfach die Frage, ist die NPD aggressiv daran, die freiheitlich, so wird sie ja genannt, freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik anzugreifen, und will sie sie quasi abschaffen. Und diesen Nachweis zu führen, das wird deshalb schwierig, nicht etwa, weil man der NPD nicht genügend Verfassungsfeindlichkeit vorwerfen könnte, sondern ihr nachzuweisen, dass sie A, tatsächlich aggressiv versucht, diesen Staat anzugreifen, und zum Zweiten, dass sie dafür auch stark genug ist. Denn nicht nur Holger Apfel, der gestern befragt worden ist vom Bundesverfassungsgericht, sondern auch sehr, sehr viele Beobachter der NPD sagen, wenn man jetzt diese Partei verbietet, dann stellt man ihr im Grunde genommen nur noch einen Totenschein aus, weil sie gerade nicht viel zu melden hat. Das ist durchaus umstritten. Das ist übrigens auch eine Formulierung, die aus dem KPD-Verbotsverfahren 1956 stammt, wo gesagt wurde, die KPD war zu dem Zeitpunkt schon kaputt, die lag schon am Boden, die war schon verstorben und man hat ihr nur noch einen Totenschein ausgestellt. Und eine ähnliche Situation sehen viele jetzt. Und ob das aber so ist und ob sich das Verfassungsgericht vielleicht da leiten lässt und sagt, okay, die ist nicht wirklich gefährlich genug, die muss nicht verboten werden, das wird sich zeigen.
Du hast es gerade selber gesagt, momentan hat man ja so ein bisschen den Eindruck von, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, ob nun weil die NPD stirbt von selbst oder ob sie nun verboten wird. Die Mitglieder dieser Partei scheinen ja zurzeit ziemlich intensiv auf andere Parteien auszuweichen, wie zum Beispiel die Rechte oder die AfD. Ist das dann nicht eher so ein symbolisches Ding, die NPD jetzt zu verbieten?
Ja. Also da würde ich dir absolut zustimmen. Da gibt es auch sehr viele, die das so einschätzen. Ausweichorganisationen existieren schon längst. Du hast die Rechte als so eine kleine Splitterpartei genannt. Es gibt noch den dritten Weg, der zusehends aktiv wird im ganzen Land. Es gibt natürlich, und das ist im Moment natürlich auch die Partei, die der NPD die größten Anhängerscharen abwirbt, ist natürlich AfD, ist dieser ganze, neurechtsvölkische Bereich, Pegida, AfD, wo sich etwas formiert, was die NPD letzten Endes im Moment überflüssig macht. Was natürlich nicht bedeutet, dass in diesem ganzen Gewimmel und in dieser Radikalisierung natürlich nicht die treibenden Kräfte NPD-Leute sind, die vorher in der NPD aktiv waren, vielleicht auch immer noch NPD-Mitglieder sind. Die NPD spielt schon eine Rolle. Man darf nicht vergessen, wie sie sich entwickelt hat. Vielleicht passt das Bild von einem Container ganz gut. Also sie war immer schon nicht nur Partei mit viel Parteidisziplin und Parteisoldaten, sondern sie war auch immer ein Auffangbecken für Leute etwa aus dem freien Spektrum, aus den freien Kameradschaften, Gewerkschaften. Es hat in der Zeit, wo ich in Weimar war, also 2002, plus minus 3-4 Jahre, hat es diese Aufhebung der Unvereinbarkeit gegeben zwischen freien Kameradschaften und NPD, also Parteimitgliedschaft. Und dann sind ganz, ganz viele Leute in die NPD gegangen, aus den freien Kameradschaften, haben da eine enorme Professionalisierung durchlaufen. Nicht zuletzt deshalb, weil Geld und Strukturen vorhanden waren in den beiden Landtagsfraktionen in Dresden und in Schwerin. Also diese ganzen Funktionen hatte die NPD, und die NPD ist immer schon mal wieder totgesagt worden, aber sie ist auch immer wieder mal als Phönix aus der Asche gegangen. Wir müssen uns ja auch erinnern, dass in der ersten Phase in den 60er Jahren die NPD zeitweise in 7 Landesparlamenten vertreten war. Dann ist sie für mehrere Jahrzehnte im Nirvana verschwunden und dann tauchte sie mit der Wiedervereinigung wieder auf. Also diese ganzen Entwicklungen, man muss die NPD schon sehr genau anschauen, um einschätzen zu können, ist diese Partei gefährlich oder ist sie einfach nur eine Hülle, die symbolisch verboten werden kann. Aber damit ist natürlich nichts erreicht.
Du hast gerade gesagt, die NPD sitzt in 2 Landtagen. Auch im Europaparlament ist sie mit einem Abgeordneten immerhin vertreten. Wie würde sich denn ein Parteiverbot ganz praktisch jetzt auswirken?
Ja, also solche Verbote, die haben schon immer eine ziemlich durchschlagende Wirkung. Also es würde ihr Vermögen eingezogen werden. Sie müsste sich selbst auflösen, beziehungsweise würde zwangsweise aufgelöst werden. Es dürften keine Nachfolgeorganisationen gebildet werden. Also das wäre schon ein erstmal schwerer Schlag für so eine Szene. Es würde sehr viel Infrastruktur wegbrechen. Also das hätte durchaus was Gutes, das hätte durchaus was Hilfreiches. Aber ja, ob es ein großer Sieg für die innere Sicherheit wäre, wie zum Beispiel Wolf Clement das im Radio bekannt gegeben hat, im ARD, halte ich jetzt für übertrieben. Denn, das habe ich vorhin schon erwähnt, es sind schon Ersatzorganisationen en masse da, sehr, sehr breit aufgefächert, also die dann, im Regen stehenden Kameradinnen und Kameraden hätten durchaus eine Auswahlmöglichkeit, wo sie hingehen können, wie sie sich engagieren können. Mit Rassismus und völkischer Ideologie ist gerade ganz gut Stimmung zu machen.
Was schätzt du, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist?
Es heißt 2-3 Monate. Also das kann sich schon noch ein bisschen hinziehen. Das ist jetzt so ein bisschen schräg, ne? Weil man hat jetzt diese Woche das Gefühl gehabt, aha, jetzt passiert da was, jetzt passiert endlich was und jetzt müssen wir Geduld haben. 3-4 Monate vielleicht, keine Ahnung. Also aber so ungefähr in dem Bereich wird sich das bewegen.
Du wirst uns aber auf dem Laufenden halten.
Das mache ich auf jeden Fall und gerne.
Soweit also erstmal zu den Verhandlungen am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zum NPD-Verbotsverfahren. Ich habe geredet mit Fritz Buschel, unserem NSU-Prozesskorrespondenten. Vielen Dank dir, Fritz, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
So, ich spiele mal ein bisschen Musik. Ran. Ein Kraftfutter-Mischwerk-Remix. Music for the Brain Dead. Irgendwie passend. Zumindest der Titel. Es gäbe viel zu berichten, was ganz sicher nicht in 45 Minuten passt. Es gäbe so viele Dinge, über die ich mich aufrege, über die ich reden könnte. Das Schicksal der Flüchtlinge, dass man sich in Europa trotz all der Beteuerungen von Christlichkeit, Humanität, hohen Werten eigentlich nur darum schert, wie man sich vor Flüchtlingen schützt und nicht, wie man die Flüchtlinge schützt. Da ist doch irgendwie etwas brutal schiefgelaufen. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht berichten. Wir hatten den NSU. Kommen wir nun zu etwas, was vielleicht ein bisschen lustiger ist. Volker Beck. Breaking Beck. So war doch der Hashtag. Nachdem herausgekommen ist, dass er 0,6 Gramm Crystal Meth gekauft hat. Crystal Meth. Da war doch was. Die Mörderdroge. Schlimm. Ganz bösartig. Früher nannte man es Panzerschokolade, Hausfrauenschokolade oder Hermann-Göring-Pillen. In dem Film von Billy Wilder, 1, 2, 3, hat der aufgedrehte und etwas durchgeknallte Vertriebsdirektor von Coca-Cola in Deutschland einen Dialog mit seiner Sekretärin am Morgen. Sie fragt ihn, möchten Sie Ihren Kaffee mit Milch und Zucker? Und er sagt, nein, schwarz und 2 Pervitin. Pervitin, genau so hieß Crystal Meth, aber eigentlich doch viel eher Methamphetamin. Hergestellt seit 1938 von den Temmler-Werken in Berlin. Keine harmlose Droge, aber auf keinen Fall. Aber auch nicht brutaler, härter, gefährlicher als Alkohol. Jedes Jahr sterben in Deutschland im Durchschnitt etwa 200.000 Menschen am Konsum von legalen Rauschmitteln. Ich sag Rauschmittel, nicht Drogen, weil der Drogenbegriff, der ist ideologisch so extrem aufgeladen und eigentlich bedeutet er nichts anderes als getrocknet, weil er kommt vom französischen Drogue, getrocknet, weil Pflanzenteile, Pflanzenauszüge früher vor allem getrocknet in den Handel kamen. Daher auch der Name Drogerie. Crystal Meth ist, wenn man dem Drogenforscher David Nutt, der bis zu seinem Rausschmiss der Drogenbeauftragte der britischen Regierung war, ist der Meinung, dass Alkohol die gefährlichste Droge ist. Danach kommt Heroin, dann Crack, dann Kokain und dann erst kommt Methamphetamin, also Pervitin. Diese Droge ist so extrem gefährlich, dass die Bundeswehr sie bis in die 70er Jahre zu ihrer pharmazeutischen Ausrüstung zählte. In der Nationalen Volksarmee der DDR dagegen war es bis 1988 Teil der Ausrüstung, wie soll man sagen. Und natürlich wurde auch, da kommt die ganze Geschichte ja her, in allen möglichen Kriegen gedopt. Ob mit Alkohol oder im Zweiten Weltkrieg mit Pervitin. Die US-Armee bzw. die Luftwaffe benutzt Dexedrin, auch bekannt als Speed. Ja, richtig gehört. Leute, die mit Maschinenkanonen und Raketen bewaffnet durch die Lüfte sausen mit Mach 1, 2, 3, sind gedopt. Mit, nein, nicht Pervitin, sondern Speed. Von daher ist diese ganze Drogendebatte sowas von doppelzüngig, doppelmoralisch und überhaupt völlig daneben. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste Volker Beck besonders stark verteidigen. Mir ist noch gut in Erinnerung geblieben, wie vehement er dafür eingetreten ist, dass man kleinen Kindern an ihren Penissen rumschnippeln darf, weil man das aus religiösen Gründen ebenso macht. Das finde ich persönlich überhaupt nicht gut und auch nicht aufgeklärt und modern. Und Volker Beck war ja so ein Moralapostel, der immer für die Moderne, auf der Aufklärung und Fortschritt und so weiter war. Und dumm genug, irgendwie selber zum Dealer zu gehen und sich dann mit 0,6 Gramm einer Substanz, die wahrscheinlich Methamphetamin, also Pervitin, also Crystal Meth, ergo Todesdroge, Droge war. Sich erwischen zu lassen. Ja, dumm gelaufen. Er hätte sich eben nur nicht erwischen lassen dürfen. Genauso wie 30-40% der Bevölkerung, die fleißig illegale Rauschmittel konsumieren und sich dabei eben bloß nicht erwischen lassen. Eigentlich wäre es ja mal Zeit, mit dieser Doppelmoral aufzuräumen. Weil die Leute, die sich am politischen Aschermittwoch bei der CSU und bei der CDU schon morgens um 10 in die Hose pissen, weil sie so rotzebesoffen sind, die brauchen nicht so zu tun, als wären sie irgendwie moralisch überlegen. Aber moralisch überlegen war da was. Richtig, da war Volker Beck, der ja auch so ganz moralisch überlegen war. Ja, Pech. Pech für ihn. Pech auch für eine liberalere Rauschmittelpolitik, die wir alle nötig hätten, weil das Problem ist, wenn die allerhärteste Droge, glaubt man The Lancet, Alkohol ist, dann zwingt die Gesellschaft, die bestimmte Rauschmittel stigmatisiert, die Menschen, die Rauschmittel zu sich nehmen wollen, dazu, harte Rauschmittel zu konsumieren. Das ist blöd. Würden die zum Beispiel lieber, statt Alkohol zu trinken, sich zum Beispiel eine MDMA-Pille einpfeifen und dann irgendwie fröhlich sein und alle Welt umarmen wollen und küssen wollen? Ja, puh, das kann auch ganz schön anstrengend sein, wenn einem solche Leute begegnen, aber die sind mir irgendwie viel, viel lieber als die ganzen aggressiven Vollhonks, die die Straßen hier unsicher machen, zumal wenn sie männlich sind. Na, einen habe ich noch. Erinnert ihr euch noch an das Wunder von Bern? Ja, die deutsche Nationalmannschaft, wir sind Weltmeister. Ja, Permetin ist Weltmeister, weil die Mannschaft war gedopt. Ob es nun mit Permetin war oder mit allen anderen möglichen und unmöglichen Wundermittelchen, kann ich jetzt nicht beweisen, aber Permetin war groß in Mode. Und ich glaube, es ist auch noch gar nicht so lange her, dass es überhaupt erst verboten wurde. Aber jetzt schreiben alle Medien: Von der Mörderdroge, von der Todesdroge, die die Menschen innerhalb kurzer Zeit kaputt und tot macht und überhaupt ganz schlimm und böse böse ist und überhaupt viel, viel schlimmer als die ganzen Schnapsleichen, die überall rumliegen. So, ja, irgendwie fehlt mir es jetzt noch an einer schönen Creative Commons Musik, damit ich hier dieses ewige Monologisieren ausklingen lassen kann. Egal, dann quatsche ich noch ein kleines bisschen weiter. Und zwar, was mich absolut nervt, ist Folgendes. Da gibt es eine kleine Wagenburg, die hieß früher Schwarzer Kanal. Die Leute nennen sich jetzt radikal queer Wagenplatz. Kann man drüber streiten, ob diese Benamsung jetzt wirklich eine gute Strategie ist, aber diese Leute haben jetzt folgendes Problem. Sie haben Flüchtlinge bei sich untergebracht und sollten im Februar 2015 einen neuen Mietvertrag unterschreiben. Sie sind, zumindest bis dahin, waren sie legale Mieter auf dem Grundstück, das sie bewohnen. Und dann sollten sie einen neuen Mietvertrag unterschreiben, in dem drin stand, dass die Wagenburg nur so lange geduldet ist, wie sie bei sich keine Flüchtlinge unterbringt. Moment mal. Wie sie bei sich keine Flüchtlinge unterbringt? Ja, ihr habt richtig gehört. Es wurde den Leuten verboten, Menschen Obdach zu gewähren, die geflüchtet sind. Und da das ein queerer Wagenplatz ist, waren, glaube ich, auch die meisten Leute, die da untergekommen sind, queers. Menschen, die in vielen Ländern verfolgt und umgebracht werden, weil sie sexuell anders sind. So, sie haben den Vertrag nicht unterschrieben, weil sie nicht bereit waren, solche rassistischen Klauseln, also eine rassistische Klausel zu akzeptieren. Sie hätten sonst, ja, ihre eigene Räumung unterschrieben, weil dann hätte man sie ja sofort rausschmeißen können, weil sie hätten ja sofort gegen ihre Auflage der Duldung verstoßen. Und jetzt ist es dem Bezirk Neukölln eingefallen, ausgerechnet dieses Grundstück, auf dem die Wagenburg immer noch steht und auch Miete bezahlt, aber keinen gültigen Mietvertrag hat, diese Leute zu räumen, um dort, badam, Flüchtlinge unterzubringen. Und zwar sollen auf 5000 Quadratmetern 500 Flüchtlinge untergebracht werden. Ich war damals in der BVV, als das diskutiert wurde, und habe mir das angehört, was da geredet wurde. Und das fand ich extrem empörend. Zum einen, weil die SPD-Oberbürgermeisterin oder die Bürgermeisterin, weiß ich jetzt nicht, gesagt hat, sie wüsste gar nicht, was für ein Projekt dieser Wagenplatz ist. Dabei haben diese Leute Filmfestivals gemacht, Ausstellungen gemacht, die sind wirklich total rührig. Und es wurde ihnen zum Vorwurf gemacht, da würden ja nur 20 Leute auf 8100 Quadratmetern wohnen. Ja, aber es wurde ihnen auch untersagt, dass da viel mehr Leute wohnen. Das war wahrscheinlich, genauso wie es bei anderen Wagenplätzen üblich ist, eine der Bedingungen für die Duldung. Also erst schreibt man ihnen vor, da dürfen nicht mehr als so und so viele Leute drauf wohnen. Dann wirft man ihnen vor, da wohnen ja nur so und so viele Leute. Und erst unterschreiben sie einen Mietvertrag nicht, weil da drin steht, sie müssten Flüchtlinge rauswerfen und obdachlos machen. Und nun werden sie selber obdachlos gemacht, um Flüchtlinge unterzubringen. Das ist doch eine wunderbare Wolte. Wer hat sich denn so was Raffiniertes ausgedacht? Oder ist es einfach nur bürokratische Unzulänglichkeit? Ist es vielleicht einfach nur durch Zufall und Ignoranz entstanden? Das könnte man hoffen. Aber diese rassistische Klausel in dem Mietvertrag, den der Schwarze Kanal oder, Entschuldigung, der radikal queere Wagenplatz nicht unterschrieben hat, diese rassistische Klausel ist da wohl nicht durch Zufall reingeraten. In der Zeitung stand dann, der Bezirk war besorgt, dass sich ähnliche Zustände ergeben wie am Oranienplatz, an dem auch viele Flüchtlinge sich aufgehalten haben und dafür demonstriert haben, dass sie aus der, aus der Unsichtbarkeit herauskommen. Weil die meisten Flüchtlinge haben Residenzpflicht und sind in irgendwelchen Heimen untergebracht, von denen sie, wo sie nicht weg können. Und damit sind sie für die Gesellschaft unsichtbar. Und viele Leute denken, solche Schikanen sind gut, weil wir müssen ja verhindern, dass immer mehr Leute zu uns kommen. Hauptsache, wir verhindern, dass immer mehr Leute zu uns kommen. Schutz vor Flüchtlingen. Nicht Schutz der Flüchtlinge, sondern Schutz vor Flüchtlingen. Ganz offen wird darüber debattiert, dass das Grundgesetz zwar eine schöne Sache ist, aber wenn da jetzt zu viele kommen und so viele Menschen den Schutz der Grundrechte in Anspruch nehmen, dann sind die überlastet und dann, tja, dann müssen wir die Grundrechte eben abschaffen. So habe ich mir die Charta der Menschenrechte und ihre Anwendung nicht vorgestellt. Und ich glaube, viele andere Menschen hier in diesem Land auch nicht. Ja, und trotzdem, werdet nicht traurig, aber empört euch. Sprecht laut dagegen an, so wie ich das versuche auch zu machen. In diesem Sinne hoffe ich euch sehr gelangweilt zu haben. Viel Spaß mit dem Rest eures Lebens. Das war's von mikro.fm. Heute eine Solo-Sendung. Wir hören uns wieder am zweiten Dienstag im Monat. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüss.